Gericht, der Gerichtspodcast des Schwäbischen Tagblatts aus Tübingen.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, Lorenzo Zimmer hier mit der nächsten Folge von Am Gericht, unserem Podcast des Schwäbischen Tagblatts in Tübingen. Wir hatten hier ja schon alles Mögliche aus den Gerichtssälen hier in Tübingen: Gewalt, Urkundenfälschung, Fundunterschlagung, Familienkrach und Straßenraudis. Heute haben wir mal etwas ganz Neues mitgebracht. Etwas, was es schon lange gibt im kriminellen Milieu, aber für uns hier im Podcast etwas ganz Neues. Ein weites Feld der Kriminalität, das vor deutschen Gerichten regelmäßig verhandelt wird. Denn das fehlt uns noch. Jonas, worum geht's heute?
Heute geht es um Drogen. Drogen sind etwas, was sozusagen Alltag ist an deutschen Gerichten, von den Amtsgerichten bis zu den Landgerichten. Oft geht's um kleine Mengen, manchmal geht es auch nur um illegalen Besitz, aber manchmal geht es eben auch um Handel, und je größer dieser Handel ausfällt, desto heftiger die Strafen. Und heute geht es um eine Drogenermittlung, die die hiesige Polizei 2016, 2017 schwer beschäftigt hat, denn es war wahrscheinlich eine der größten insgesamt, die es in den letzten 20 Jahren hier in der Region gegeben hat. Und am Ende standen dann ungefähr 100 Ermittlungsverfahren und 68 davon auch wegen Drogenhandels. Da war dann alles dabei, von Jugendlichen bis zu einer 70-Jährigen.
100 Ermittlungsverfahren, das klingt vor allem mal nach monatelanger Polizeiarbeit, nach sehr viel Recherche. Da gehen wir gleich auch nochmal drauf ein. Aber du hast es gerade schon erwähnt, es geht um sehr viel Menge an Ware. Um wie viel Material ging es denn?
Ja, um wie viel es denn in Wirklichkeit ging, lässt sich im Nachhinein natürlich immer schwer sagen. Wir können über das reden, von dem die Ermittler sicher sind, dass sie nachweisen können, was es alles war. Also die, um nochmal die Dimensionen klar zu machen, es gab im Zuge dieser Ermittlungen 27 Wohnungsdurchsuchungen, und dabei gefunden wurde dann nicht so irrsinnig viel, nämlich nur ungefähr ein Kilo Gras, 400 Gramm Amphetamin, 700 Ecstasy-Tabletten, LSD-Trips und ein wenig Kokain. Aber sie haben auch mehr als 90.000 Euro Bargeld und Geld auf Konten beschlagnahmt, zwei Autos und diverse Elektronikartikel, heißt es dann immer so schön. Und all das sind sie sich quasi sicher, dass das dazugehört hat. Und was dahinter stand, also das, was sie hinterher insgesamt noch nachweisen wollten, waren mindestens 100 Kilo Gras, also Marihuana, 52 Kilogramm Amphetamin, 12.000 Ecstasy-Tabletten, 2 Kilo Kokain und 500 Gramm Haschisch. Und das alles nur in der Region Reutlingen-Tübingen.
Das klingt jetzt erstmal, also 100 Kilo Gras, 52 Kilo Amphetamin, 12.000 Ecstasy-Tabletten, das klingt nach einer ganzen Menge. 2 Kilo Kokain möchte ich nicht unterschlagen. Aber da muss man sich ja sofort bewusst machen, das ist, wird auch nur ein Teil dessen sein, was tatsächlich über einen illegalen Ladentisch beziehungsweise unter der Theke, muss man ja sagen, verkauft worden ist, ne?
Ja, also wie viele Drogen konsumiert werden in der Region Reutlingen-Tübingen, auch jetzt gerade zur Zeit, das kann eigentlich wirklich niemand sagen. Denn wir haben ja immer das Problem, dass nur das, was die Polizei findet oder von dem sie erfährt, ist das, was überhaupt in der öffentlichen Diskussion auftaucht. Ich glaube, die einzige Möglichkeit, um das realistisch einschätzen zu können, wären laufende Abwasseruntersuchungen. Hin und wieder gibt es ja so Meldungen, dass im Abwasser von München oder von anderen Städten in Europa eben die Abbauprodukte der illegalen Drogen gefunden werden. Und die lassen sich dann zwar nicht zuordnen, aber sie zeigen zumindest die Dimension. Dass auch diese Mengen, von denen wir jetzt gerade sprechen, für die beiden Landkreise sozusagen dann doch als eher groß gewertet wurden, zeigt beispielsweise, dass in einem der Verfahren, auf die wir jetzt gleich noch kommen, der damalige Vorsitzende so ein bisschen perplex war und das dann auch gesagt hat in der Verhandlung. Der hat gesagt, ich habe beim Lesen der Akte gemerkt, dass ich ziemlich naiv gewesen bin. Und ich rede jetzt nicht von einem Richter, der gerade angefangen hat, sondern von einem, der schon sehr viele Jahre zum damaligen Zeitpunkt auch schon Strafrichter war, auch an großen Strafkammern am Landgericht. Und der dann auch den Angeklagten gefragt hat, wo gehen solche Mengen an Drogen hier im Sprengel denn eigentlich hin?
hier im Sprengel. Das ist schon so eine schöne Formulierung. Kommt so ein bisschen dieses vermeintliche Provinz-Idyll durch, so nach dem Motto, hier bei uns, also in Berlin oder in Köln oder meinetwegen im Ruhrpott, da gibt's massenhaft an Leuten, die Kokain nehmen, aber hier bei uns im behüteten Tübingen Universitätsstadt, da gibt's doch solche Mengen an Drogen nicht. Gibt's eben doch, ne?
Ja, also der Angeklagte hat dann auch, einer der Angeklagten, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, hat dann auch ganz einfach gesagt, naja, das nehmen die Leute überall auf der Schule, bei der Arbeit, an der Uni. Gerade Amphetamine, so zum Lernen, hat er dann dem Richter erklärt.
Irre. Also man sieht, und ich kann's aus meiner eigenen Jugend absolut bestätigen, Drogen sind sehr präsent, gerade bei Heranwachsenden. Man hat immer wieder die Möglichkeit, Dinge zu nehmen. Da braucht man, das Einzige, was dagegen hilft, ist ein starker Willen und zu sagen, nee, ich möchte das nicht. Da kommen wir vielleicht auch später dann in unserer gesellschaftlichen Dimension, wo wir dann auch kurz über die möglichen Legalisierungsbestrebungen, was zumindest Cannabis angeht, sprechen wollen. Aber gut, dann wissen wir zumindest mal, worum es heute geht. Kümmern wir uns mal um die Angeklagten.
An dieser Stelle nochmal ein Hinweis. Und zwar haben wir nicht nur alle Artikel zu den Podcast-Folgen bei uns im Internet auf tagblatt.de, sondern wir haben jetzt auch eine neue Seite, auf der wir alles sammeln, was mit Verbrechen, Recht, Justiz, Regeln im Allgemeinen und so weiter zu tun hat.
Wo kann ich die denn finden, Jonas?
Ganz einfach in unserer neuen Rubrik, die wir Recht und Unrecht getauft haben. Und das Ganze gibt es dann eben auf tagblatt.de/Recht und Unrecht.
So, dann kommen wir mal zum heutigen Fall, beziehungsweise man muss korrekterweise ja sagen, zu den heutigen Fällen. Denn du hast es schon gesagt, das waren sehr große Ermittlungen, die dann eben mehrere Gerichtsprozesse nach sich gezogen haben. Wer waren denn die Hauptfiguren in diesen Prozessen und wer sorgte damals für den Drogennachschub auf dem Markt hier im Sprengel, wie der Richter gesagt hat?
Also wer alles für den Nachschub im Sprengel gesorgt hat, damals wie heute, wissen wir natürlich nicht, aber wir wissen, dass diese drei, um die es heute gehen wird, in der Hauptsache, die haben ordentlich für Nachschub gesorgt damals. Und wir haben im Prinzip drei Personen, die eine große Rolle gespielt haben. Wir haben einen 32-Jährigen, der Drogen im größeren Stil verkauft hat. Wir haben einen 28-jährigen Familienvater, auch der hat Drogen in größerem Stil verkauft. Und wir haben den Abnehmer der beiden. Der ist ebenfalls 32 und der ist die Person, die diese ganze große Ermittlung zumindest in diesem Umfang erst möglich gemacht hat. Denn der hat sich der Polizei als sogenannter Kronzeuge zur Verfügung gestellt.
Oha, wie ist denn die Polizei auf den gekommen? Also der wird ja nicht einfach zur Polizei spaziert sein und gesagt haben, übrigens, ich bin Dealer und ich möchte euch jetzt sagen, wer mir meine Sachen so verkauft, sondern auf den müssen sie ja irgendwie gekommen sein.
Also vielleicht fangen wir erstmal damit an, wer der Mann eigentlich war. Man kann auch in diesem Fall tatsächlich wahr sagen, weil heute hat er nicht mehr, den Namen, den er damals hatte. Er hat bei der Polizei das abgelegt, was nachher einer der Ermittler, glaube ich, eine Lebensbeichte genannt hat. Das heißt, wir haben jemanden, der anders als bei vielen anderen Verfahren, wo es um Drogen geht, wo in der Regel nur das zugegeben wird, was man jemandem ziemlich sicher nachweisen kann, hat der was anderes gemacht. Der hat nämlich alles gesagt, was er wusste. Für die Rauschgiftermittler muss das sowas gewesen sein wie der Sechser im Lotto oder Weihnachten und Ostern an einem Tag und Geburtstag noch obendrauf, denn das gibt es fast nie. Der Mann war, so wie ich ihn vor Gericht erlebt habe, intelligent, ein eloquenter, intelligenter Mensch, der sich sehr genau überlegt gehabt hat, was er tut. Er hatte außerdem ein ausgezeichnetes Gedächtnis, denn er konnte sich noch an fast alle Dinge, die in den Akten standen, auch noch erinnern. Also der wusste noch, von wem er wann welche Mengen gekauft hat und an wen er wann welche Mengen verkauft hat. Er hat selber kaum konsumiert, war also nur Gelegenheitsnutzer, was Drogen angeht, auch ungewöhnlich, denn viele von den Menschen, die auch wegen größeren Mengen vor Gericht stehen, sind selber Konsumenten. Also wir sprechen hier jetzt nicht von Großdealern, die Kilo, nein, also die tonnenweise das Zeug hin und her kutschieren, die findet man auch in Tübingen jetzt nie vor Gericht eigentlich, sondern von Leuten, die eben in so einem Bereich unterwegs sind, dass sie, sagen wir mal, die sind keine Kleindealer mehr, die sind aber auch noch keine richtigen Großdealer. Bei den Akademikern würde man vielleicht sagen, der Mittelbau. Und der hat sich das damals schon überlegt, dass er mit Drogen seinen Lebensunterhalt bestreiten will. Der kam ursprünglich von hier, war da eine Weile weg, kam wieder zurück Und dann hat er angefangen, Kontakte zu suchen. Kontakte zu Leuten, die er von früher kannte, unter anderem dem 28-jährigen Familienvater, auf den wir gleich noch kommen, und eben auch Kontakte zu Abnehmern. Und dann hat er relativ professionell angefangen, mit Drogen zu handeln. Und hatte auch nicht vor, das sein Leben lang zu machen. Sondern eigentlich wollte er, so hat es zumindest nachher im Prozess gesagt, im Dezember 2016 aussteigen. Nur dazu kam es nicht, weil er vorher verhaftet wurde.
Wie kam es denn zu seiner Verhaftung?
Das ist eine Geschichte, eine Ermittlung, die mit einem 15-Jährigen und einer Zufallskontrolle, ich glaube sogar der Streifenpolizei, beginnt und die am Ende eben zwei Männer für sehr lange ins Gefängnis bringen wird und einen aus seinem kompletten Leben rausreißen und ins Zeugenschutzprogramm bringen.
Also hier ist der Stein, der alles ins Rollen bringt. Das ist ein 15-Jähriger, sagst du?
So war es auf jeden Fall ein Jugendlicher, der zufällig hier in einem kleinen Nachbarort von Tübingen kontrolliert worden ist und eben ein bisschen Gras dabei hatte. Die Polizisten haben dann mal sein Handy in die Hand genommen und haben das untersucht und kamen so auf die Leute, die ihm eben das Gras verkauft hatten. Und über die kamen sie dann auf die nächsten und so ging es immer weiter. Nach 3-4 Stationen landeten sie dann eben bei unserem Kronzeugen und zur Überraschung der Ermittler hat der dann eben gesagt, so, passt mal auf, Leute, ich weiß genau, das sieht überhaupt nicht gut aus für mich. Ich biete euch jetzt an, dass ich alles sag. Ich sag alles. Auch die Dinge, von denen ihr gar nicht wisst, dass sie gelaufen sind. Und ich sag euch alle Namen, dafür will ich Straferlass und ins Zeugenschutzprogramm. Ob er das denen vorgeschlagen hat oder die Ermittler das ihm vorgeschlagen haben, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das am Ende rauskam.
Das ist in der Form aber ganz schön selten oder untypisch, dass die Leute so auspacken und tatsächlich alles beichten, oder?
Absolut. Das ist auch das, was einem ein Strafverteidiger oder eine Strafverteidigerin immer als allererstes raten würde, bei der Polizei erstmal gar nichts zu sagen. Denn die Leute, die da sitzen als Beschuldigte, die wissen ja gar nicht, was wissen die überhaupt? Wie lange haben die vielleicht schon meine Telefone abgehört, meine Kommunikation mitgelesen? Die wissen eigentlich gar nichts. Und ein Geständnis wirkt sich immer strafmildernd aus, nachher in der Strafzumessung. Und der Zeitpunkt spielt schon eine Rolle. Also wenn ich erst gestehe, wenn mir in einer Hauptverhandlung anhand von zahlreichen Zeugen und sonstigen Beweisen nachgewiesen worden ist, dass ich nahezu zweifelsfrei schuldig bin, dann ist es natürlich weniger wert wie ein frühes Geständnis. Aber strafmildernd ist es trotzdem noch, auch wenn man später gesteht. Es muss nicht gleich bei der ersten Vernehmung sein, denn da weiß man ja eigentlich noch gar nicht genau, was einem vielleicht alles vorgeworfen wird. Deswegen raten Verteidiger, Verteidigerinnen einem immer, erstmal nichts zu sagen, so lange bis Akteneinsicht da ist. Und dann können die gemeinsam gucken, was steht denn da drin und was gebe ich denn zu. Das ist für die Ermittler natürlich nicht schön, aber das ist das Recht eines jeden Beschuldigten. Und das ist in der Tat ausgesprochen außergewöhnlich, dass jemand sofort, vor allem wenn er in diesem Kilobereich unterwegs ist, es geht hier jetzt nicht irgendwie um 50 Gramm, die man für einen Kumpel mit besorgt hat, sondern hier geht es ja um Haftstrafen, die Jahre im Gefängnis bedeuten, wenn sich die Vorwürfe bestätigen. Da ist es in der Tat sehr ungewöhnlich, dass es so weit kommt.
Also da geht es ein Stück weit dann auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, um so eine Art Taktik, also dass man sich taktisch geschickt verhält, dass man erstmal abwartet, was wissen die überhaupt, bevor man dann Dinge erzählt, die am Ende noch gar nicht ans Tageslicht gekommen sind und dann Dinge eingesteht, für die man auch hätte ungeschoren davonkommen können, um es mal salopp zu sagen.
Ja, unbedingt. Also unter Umständen geht es für die Leute ja einfach um Jahre ihres Lebens. Und sie können ja immer noch gestehen. Viele tun das dann auch in den Verfahren später vor Gericht, wenn klar ist, okay, die Beweislast ist erdrückend. Es geht jetzt nicht mehr drum, dass man anfängt rumzurechnen, ach nee, da wo ihr mir nachweist, dass ich mit 1,5 Kilo gehandelt habe, waren das doch nur 1200 Gramm oder sowas. Wenn es um heftige Vorwürfe geht, beispielsweise bandenmäßigen Drogenhandel mit nicht geringen Mengen, da ist die Mindeststrafe in Deutschland 5 Jahre. Das bedeutet, da geht's richtig um was. Und oft ist es dann ja so, dass es zu einer Art Verständigung, nennt sich das korrekt, umgangssprachlich würde man von einem Deal sprechen, das werden wir immer wieder haben bei Verfahren, die in dem Podcast zur Sprache kommen, dass letztlich sich Gericht, Verteidigung und Anklage gemeinsam darauf einigen, Prozesse abzukürzen, wo ansonsten, wenn man jede einzelne Tat nachweisen müsste, die Arbeitszeit der Justiz explodiert, also kann ja sein, jemand sagt, nö, ich gebe gar nichts zu, dann, um ihn verurteilen zu können, müssen in der Beweisaufnahme ja alle Taten belegt sein. Und wenn es dann darum geht, dass man 6 Stunden lang Chats vorlesen muss, weil da irgendwas drinsteht, was vielleicht eine Tat belegt, dann wird es eben gemacht. Mhm. Deswegen kommt es oft zu dieser sogenannten Verständigung, zum Deal. Und da wird dann auch nicht gesagt, okay, du gestehst und du kriegst dafür 2 Jahre, 6 Monate, sondern da wird immer gesagt, wir müssen ja trotzdem auch ein Geständnis auf seine Wahrhaftigkeit überprüfen. Das heißt, die müssen trotzdem eine Beweisaufnahme machen. Die kann halt nur kürzer ausfallen. Und dann gibt es den sogenannten Strafrahmen, um den es dann geht. Also dann wird zum Beispiel gesagt, okay, es gibt eine Strafe, die liegt im Bereich zwischen 2 Jahre, 8 Monate und 3 Jahre, 8 Monate. Und dann plädieren in der Regel Staatsanwaltschaft und Verteidigung am Ende auf etwas aus diesem Bereich. Und das Gericht verpflichtet sich auch, im Rahmen dieser Verständigung in diesem Bereich zu bleiben. Ob am oberen oder unteren Ende, das ist natürlich die freie Entscheidung der Richter und Richterin.
Okay, also ich habe verstanden, es gibt vor allem Geständnisse, die für die Ermittlungsarbeit und für die Polizeiarbeit schon sehr wichtig werden können, wenn es nämlich solche Geständnisse sind, die Dinge ans Tageslicht bringen, die noch nicht bekannt waren. Und das war hier wohl der Fall, weil der, das hast du ja wörtlich so gesagt, hat gesagt, ich sag euch alles. Ich lege alle meine Geschäfte offen, alles, was ich noch weiß, alles, was ich dokumentiert habe, alles, was passiert ist und was ich noch erinnern kann, das lege ich euch auf den Tisch. Okay, und zu diesem Geständnis gibt's ja, glaube ich, auch einen Paragraphen im Strafgesetzbuch, der, also du hast schon gesagt, der Angeklagte hat für sich selbst Straffreiheit eingefordert oder zumindest eine Strafmilderung eingefordert, also der wollte so einen Deal machen. Da gibt's einen Paragraphen zu, können wir den mal kurz uns angucken, Jonas?
Ja, den Paragraphen hören wir jetzt erstmal.
Der Paragraph im Wortlaut. Paragraph 31. Betäubungsmittelgesetz. Strafmilderung oder Absehen von Strafe. Das Gericht kann die Strafe nach § 49 Absatz 1 des Strafgesetzbuches mildern oder, wenn der Täter keine Freiheitsstrafe von mehr als 3 Jahren verwirkt hat, von Strafe absehen, wenn der Täter durch freiwilliges Offenbaren seines Wissens wesentlich dazu beigetragen hat, dass eine Straftat nach den § 29 bis 30a, die mit seiner Tat im Zusammenhang steht, aufgedeckt werden konnte, oder freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle offenbart, dass eine Straftat nach § 29 Absatz 3, § 29a Absatz 1, § 30 Absatz 1, § 30a Absatz 1, die mit seiner Tat im Zusammenhang steht und von deren Planung er weiß, noch verhindert werden kann. War der Täter an der Tat beteiligt, muss sich sein Beitrag zur Aufklärung nach Satz 1 Nummer 1 über den eigenen Tatbeitrag hinaus erstrecken. Paragraph 46b Absatz 2 und 3 des Strafgesetzbuches gilt entsprechend.
So, also was wir jetzt gerade gehört haben, war, dass an eine Milderung dieser Strafen bestimmte Bedingungen geknüpft sind. Da wiederum ist es wichtig, dass dieses Geständnis nicht erst in der Hauptverhandlung kommt, also nicht erst einmal vor Gericht ist, sondern das muss tatsächlich schon im Ermittlungsverfahren kommen und muss dazu führen, dass es an der Aufklärung von Straftaten mitwirkt, die den Ermittlern bis dahin noch gar nicht bekannt sind. Oder sogar dazu führt, dass Straftaten, die bereits geplant sind, verhindert werden. Und beides war hier ja sozusagen der Fall, denn er hat ja nicht nur von Straftaten berichtet, die er selber begangen hat und die natürlich dann auch andere begangen haben. Beim BTM-Handel sind ja sozusagen 2 Seiten beteiligt, nämlich der eine, der verkauft und der andere, der kauft. Und beide haben auf jeden Fall schon mal illegalen Drogenbesitz an der Backe. Und eben auch den Handel, vor allem wenn sie es dann weiterverkaufen, was er ja auch wusste. Das heißt, er hat darüber berichtet und er hat natürlich auch über die Leute berichtet, und das ist besonders selten, von denen er die Drogen gekauft hat. In der Regel ist es so, in BTM-Verfahren oder zumindest so, was ich mitbekommen habe jetzt im Laufe meiner Arbeit, nach oben wird es immer ganz schnell ganz leise. Also die Leute sind eher bereit zu sagen, ja, da habe ich verkauft oder da habe ich gekauft, aber sie sagen in der Regel nicht, vor allem nicht, wenn es um Leute geht, die noch sehr viel stärker im Geschäft sind, von wem sie das haben.
Das hat mit Angst zu tun, ne?
Genau, die sagen immer eigentlich, sie haben Angst um ihre Familie, das wollen sie nicht nennen. Oder sie haben Angst um sich oder sie fürchten eben mögliche Gewalttaten gegen sich und andere, wenn sie das tun. Insofern war das bei ihm natürlich auch ungewöhnlich, dass er eben noch seine 2 Lieferanten dran gehängt hat.
Da sehen wir übrigens, wie schnell man da, wenn man diese Leiter, sage ich jetzt mal, um in der Metapher zu bleiben, hochsteigt, wie schnell man da im richtig krass kriminellen Milieu ist und wie gewaltbereit oder zumindest augenscheinlich gewaltbereit, denn die Leute werden ja nicht um ihr Leben fürchten, ganz ohne Grund. Die wissen, wenn ich die Leute, die mir zuliefern oder sogar noch deren Zulieferer, wenn ich der Polizei dabei helfe, die ausfindig zu machen, dann gibt es einen Grund dafür, dass ich meine Familie, dass ich ums Leben meiner Familie fürchte. Das heißt, da sind wir ganz schnell dann auch in einem Milieu, wo Waffen vielleicht ein Thema sind, aber wo auf jeden Fall auch Gewaltbereitschaft ein Thema ist, ne? Also da ist die richtig kriminelle Milieu nicht mehr so weit weg.
Ja, das ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil man muss ja schon auch wissen, dass viele von denen kennen sich ja auch, manche sind ja auch befreundet. Das fällt mir ehrlich gesagt schwer, das wirklich einzuschätzen. Also ich glaube, wenn wir uns jetzt in einem Milieu oder auf einem Niveau irgendwann bewegen, wo es wirklich darum geht, dass man mit Mafia-Strukturen zu tun hat oder mit Bandenstrukturen, die in ganz großem Stil und vielleicht mit Schmuggel beschäftigt sind und wo es um Millionen geht, dass da diese Gefahr da ist, weil Leute, die sehr viel zu verlieren haben und die aufgrund ihrer großen finanziellen Mittel auch große Macht haben und aufgrund ihrer vielleicht auch kriminellen Strukturen, in denen sie sind, Gewaltbereitschaft eine große Rolle spielt, da halte ich das für nicht unwahrscheinlich. Also das ist wirklich gefährlich.
Was wir auf jeden Fall festhalten können, ist, wer auspackt, ist im kriminellen Milieu und im Dealer-Milieu natürlich nicht gerne gesehen. Also du hast vorhin gesagt, der Paragraf, den wir gehört haben, das ist der Paragraf 31. Und es hat sich auch in der Jugendsprache etabliert. Das ist ein 31er. Also gerade unsere jüngeren Hörerinnen und Hörer werden das schon mal gehört haben. Das kommt auch in der Sprache des Raps, des Hip-Hops sehr, sehr häufig vor. Ein berühmter Fall zum Beispiel ist Bushido, der gegen den Abu-Chaka-Clan in Berlin ausgesagt hat. Sehr bekanntes Verfahren, das groß durch die Presse geht. Der jetzt Personenschützer vom Landeskriminalamt, glaube ich, immer bei sich hat. Der gilt in der Rap-Szene als 31er, als sogenannter. Also als jemand, der mit der Polizei redet und der ausgepackt hat über das, was er über kriminelle Machenschaften, vermeintlich kriminelle Machenschaften so mitbekommen hat, ne?
Ja, man gilt natürlich als Verräter. Es gibt auch die Bezeichnung Judas-Paragraph für den 31, also für jemand, der andere verrät. Wenn das bekannt ist im Knast, dass jemand ein 31er ist, dann muss man nicht damit rechnen, dass man große Sympathien von seinen Mitgefangenen unbedingt entgegengebracht bekommt. Also hat unser Kronzeuge, wir verwenden den Begriff jetzt einfach weiter, der kam dann eben ins Zeugenschutzprogramm. Das ist wirklich extrem selten. Also ich kann mich nur an ein Verfahren in den letzten Jahren erinnern, bei dem das vorgekommen ist. Das war ein Verfahren gegen den damaligen Präsidenten der Hells Angels in Reutlingen. Auch da hat jemand eine komplett neue Identität bekommen. Und genau das ist eben auch hier mit unserem Kronzeugen passiert. Über das Zeugenschutzprogramm, wie das so ganz genau läuft, kann ich gar nicht so viel sagen, weil da eben auch nicht so richtig viel nach außen dringt. Also es ist jetzt nicht so, dass der sein Leben lang Polizeischutz haben wird, sondern der bekommt, soweit ich das überblicke, woanders sozusagen eine Neustartchance. Dazu gehört natürlich, dass er sich von allen seinen Freunden verabschiedet, unter Umständen auch von der Familie und wirklich woanders unter einem neuen Namen neu anfängt. Das ist schon eine krasse Lebensentscheidung. Also ein paar Jahre Knast, in Anführungsstrichen. Ich will keinen Tag drin sitzen. Das soll jetzt nicht heißen, dass das nichts wäre, um Gottes Willen. Also lange Gefängnisstrafen sind biografisch auf jeden Fall schwer belastend. Aber du hast deine Identität noch. Und die hat er aufgegeben. Also da ist jetzt erstmal klar, fürs Erste werden die Brücken abgebrochen. Und der kam natürlich für viele von diesen Verfahren als Zeuge, weil er war ja in vielen der Hauptbelastungszeuge. Das war jetzt schon auch nicht so ganz unspannend im Gericht.
Also ganz straffrei ist er auf jeden Fall nicht davongekommen, sondern er hat, obwohl er ausgepackt hat, natürlich mindestens diese Bürde des Identitätswechsels und des verpflichteten völligen Neustarts, Kontaktabbruchs zu Freunden, möglicherweise sogar auch Kontaktabbruch zur Familie, aber auf jeden Fall eben ein kompletter Neustart, den man eben nicht mal so kurz bewältigt. Er hat aber eben auch Leute an die Justiz ausgeliefert, also wie man im Milieu sagen würde, er hat sie verraten. Und er musste ja auch nicht nur woanders neu anfangen, sondern er hat ja auch seinem Auspacken zum Trotz eine Strafe vom Gericht bekommen am Ende, richtig?
Ja, allerdings natürlich gemessen an dem, was er gemacht hatte, eine extrem gemilderte Strafe. Er hat nämlich dann nur ein Verfahren vor dem Amtsgericht bekommen, Bewährung aussetzen kann, die hat er bekommen. Und diese Bewährung gilt natürlich auch im Zeugenschutzprogramm. Wenn er da wieder straffällig werden würde, dann, die Justiz weiß, er wäre es, dann würde er natürlich trotzdem ins Gefängnis müssen.
Das ist jetzt wahrscheinlich eine gemeine Frage. Vielleicht strapaziere ich damit auch so ein bisschen dein, du bist kein Jurist, das weiß ich, Jonas, aber kannst du einschätzen, was hätte für den im Raum gestanden, wenn er denn nicht ausgepackt hätte? Reden wir da dann über auch, reden wir über 5 Jahre, reden wir über mehr, weniger? Also was ich wissen will ist, wie viel hat er sich denn erhandelt mit diesem Auspacken? Wie viel Strafmilderung?
Das kann ich tatsächlich schwer sagen, einfach weil ich nicht genau weiß. Also bei diesem Prozess von ihm war ich leider nicht dabei. Ich kann nicht genau sagen, was denn letztlich die Mengen waren, die man ihm hätte nachweisen können, wenn er nicht ausgepackt hätte.
Ja, aber der wäre auf jeden Fall ein paar Jahre in den Knast gegangen, kann man das so umgangssprachlich sagen?
Also die Möglichkeit hätte auf jeden Fall bestanden, nach dem, was da letztlich alles auch noch an ihm hängen geblieben ist. Davon gehe ich mal aus. Also ich glaube nicht, dass er diesen Deal gemacht hat, wenn er gedacht hat, naja gut, ein bisschen Gefängnis schaffe ich. Also kann auch nicht einschätzen, wie haftempfindlich der war. Ich glaube nicht, mich erinnern zu können, dass der schon mal gesessen gehabt hätte. Das kam leider nicht vor, weil das Bundeszentralregister, also das Vorstrafenregister wird von Zeugen natürlich nicht verlesen, sondern nur von Angeklagten. Und wie gesagt, in dem Prozess war ich nicht dabei. Aber also ich gehe davon aus, dass er diese Möglichkeit nicht in Erwägung gezogen hätte, diesen krassen Bruch zu machen, wenn er nicht sicher gewesen ist, dass sie ihm doch etliches haben nachweisen können.
Wo du dann da aber dabei warst, sind die Prozesse, die seinen Zulieferern gemacht wurden, also den Leuten, die er letztlich in Anführungsstrichen ans Messer geliefert hat, über die er ausgesagt hat. Wer sind denn die beiden? Das sind jetzt im heutigen Fall vor allem zwei, über die er ausgepackt hat. Er hat noch, du hast es vorhin schon erwähnt, über viel mehr Leute ausgepackt, auch über Kunden. Aber im Fokus stehen ja vor allem zwei, über die die Polizei dann eben ermittelt hat. Wer sind denn die beiden?
Ja, das stimmt. Also ganz kurz noch, um das abzuschließen. Natürlich haben auch Leute, die bei ihm gekauft haben, Verfahren bekommen. Und auch da gab es Bewährungs- und Haftstrafen. Aber das waren alles kleinere Mengen und auch kleinere Verfahren. Manchmal, wenn es nur um Besitz ging, ging das auch mit Strafbefehlen aus. Also, dass die Leute eine Geldstrafe gezahlt haben. Aber die zwei, die er eben drangehängt hat, seine Lieferanten, die können wir jetzt mal nacheinander anschauen. Das eine ist ein 28-Jähriger gewesen zum damaligen Zeitpunkt, den er auch schon von früher kannte. Der war Familienvater. Der hatte eben ihm auch kiloweise vor allem Gras, aber auch Ecstasy-Tabletten, Amphetamine verkauft. Und der war schon lange selber drogenabhängig. Also auch wieder im Unterschied zu unserem Kronzeugen. Der hat schon mit 15 angefangen, alle möglichen Drogen zu nehmen. Er hat mit 10 sogar schon angefangen zu kiffen, mit 11 fast täglich gekifft. Dann kam mit 15 Ecstasy, LSD, Amphetamine und so weiter dazu. Mit 17 hat er angefangen zu koksen. Und trotzdem hat er noch eine Ausbildung geschafft, hat auch mehrere Jahre in seinem Beruf gearbeitet, obwohl er die ganze Zeit nebenher auch viele Drogen genommen hat. Dann hat er seinen Job verloren, weil er nicht mehr immer zur Arbeit kam, was auch mit, klar, hatte was damit zu tun, dass er eben extrem viel Kokain, Amphetamine und sonst was eingepfiffen hat.
Natürlich.
Und dann kommen wir zu einem Punkt, also Dealer sind ja nicht darüber nur definiert, dass sie dealen, sondern das sind ja natürlich auch ganz normale Menschen mit ganz normalen Problemen. Der hat zum Beispiel dann mal seinen kranken Vater bis zu dessen Tod gepflegt.
Und es gibt noch einen anderen. Wer ist der?
Ja, der andere, der war wie unser Kronzeuge 32. Und das war kein Jugendfreund von ihm, sondern den hat er in einer Disco kennengelernt, war allerdings auch schon viele, viele Jahre im Drogengeschäft und zwar sowohl als Konsument als auch als Dealer. Der hat auch schon sehr früh begonnen, der hatte eine heftige Kindheit, der war Deutsch-Italiener. Warum das eine Rolle spielt, dazu kommen wir nachher noch. Der hat schon sehr früh, haben sich seine Eltern getrennt, er hatte massive Probleme mit der Schule, er war in Jugendheimen, ist da dann rausgeflogen wegen Kiffen und auch wegen Gewalttaten, hat dann mal so eine erlebnispädagogische Maßnahme in Griechenland verbracht, ein Jahr lang, kam zurück, hat mit, ich glaube auch 17, 18 angefangen zu koksen und das war dann auch seine Hauptdroge. Dafür hat er natürlich viel Geld gebraucht und am Anfang hat er das nicht nur mit Dealen versucht zu erwirtschaften, sondern hat auch mit einem Freund einen Bäckereilieferanten überfallen, sehr brutal zusammengeschlagen, ist dafür auch schon als Jugendlicher mit einer Jugendstrafe mehrere Jahre ins Gefängnis gekommen, ist dann nach Brasilien ausgewandert quasi, hat dort eine Weile gelebt, kam dann zurück, wurde in Paris am Flughafen verhaftet, weil er ein Kilogramm Kokain im Gepäck hatte. In Frankreich haben sie ihn dann sofort zu 2 Jahren verurteilt, innerhalb von ganz kurzer Zeit. Davon hat er 1 Jahr abgesessen. In Deutschland gab es sogar noch einen Haftbefehl gegen ihn. Das wussten die Franzosen offensichtlich nicht. Die haben ihn dann nach 1 Jahr rausgelassen. Dann hat er versucht, über Portugal wieder nach Brasilien auszureisen, wurde dort dann am Flughafen verhaftet, kam dann nach Deutschland, kam ins Gefängnis und hat dann dort im Gefängnis seine deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben. Hintergrund ist der, wenn ausländische Straftäter im Gefängnis sitzen, dann werden die in der Regel nach der Hälfte der Strafe abgeschoben in ihr Heimatland. Wenn du jetzt hier in Deutschland bist und hier auch nicht weg willst und eine Aufenthaltsgenehmigung hast, eine unbefristete, weil du beispielsweise Deutscher bist, dann kannst du in der Regel frühestens nach 2/3 entlassen werden. Es ist also ein bisschen verführerisch zu sagen, okay, nach der Hälfte gehe ich. Hinterher hat er gesagt, das war das Dümmste, was er je in seinem ganzen Leben gemacht hat. Er ist dann nach Italien, hat dann versucht, dort irgendwie Fuß zu fassen, sprach jetzt aber auch natürlich nicht perfekt Italienisch, hat dann dort auch schnell wieder mit Drogen angefangen, ist dort auch wieder ins Gefängnis gekommen und ist dann so schnell wie möglich wieder nach Deutschland zurück.
Da folgte dann nochmal eine Haftstrafe wegen Drogenhandels für ihn. Und dann nach seiner Entlassung hat er dann in der Disco, du hast es vorhin schon erwähnt, diesen späteren Kronzeugen kennengelernt. Und die beiden haben dann einen Drogenhandel zusammen entwickelt, richtig?
Ja, er hätte eigentlich sofort ausreisen müssen, hat er aber nicht gemacht. Aber es ist ein schönes Beispiel dafür, wie stellst du dir denn vor, wie jemand lebt, der im Kilobereich mit Amphetamin, Gras, Kokain handelt?
Also, wenn du mich so fragst, ich stelle mir jemanden mit einer voll goldenen Rolex vor, ich stelle mir jemanden mit einem AMG Mercedes-Benz vor, ich stelle mir jemanden vor, der in der Disco den Barkeeper per Vornamen kennt, der alle auf eine dicke Flasche Wodka einlädt und der sein Leben in Saus und Braus verbringt, der einen auf dicke Hose macht, der ein dickes Auto fährt. So ungefähr stelle ich mir einen Drogendealer vor.
Das sind ja so ein bisschen auch die Bilder, die wir gerne kennen aus Filmen und Krimis und Videos. Aber bei dem war das völlig anders. Der hat eigentlich ein bitterliches Leben geführt. Denn er hatte eine Einreisesperre für Deutschland. Er hätte also nach seiner Haft eigentlich sofort ausreisen müssen. Das hat er auch erstmal getan, nämlich nach Holland Party machen. Und dann ist er aber zurück nach Tübingen. Jetzt hatte er aber ja folgendes Problem. Er war jetzt in Tübingen aufgrund dieser ganzen Straftaten, die er hier begangen hat, natürlich auch bei der Polizei kein Unbekannter. Also was war sein Problem? Er konnte eigentlich nicht auf die Straße raus. Der hat auf Waldhäuser Ost, das ist hier ein Viertel in Tübingen, in dem es auch viele Hochhäuser gibt, hat er bei Bekannten in der Wohnung ein Zimmer gemietet. Und in diesem Zimmer hat er seine Tage verbracht. Er hat es dann so beschrieben, er hat gesagt, morgens aufstehen, Kaffee, Kiffen, YouTube, im Laufe des Nachmittags Kokain, zocken vielleicht, aber rausgehen war eigentlich nicht. Also der hat im Prinzip gelebt wie ein Gefangener mit Drogen- und Internetzugang, weil er hatte einfach Angst, wenn er rausgeht, dass ihn irgendjemand, auch alte Bekannte oder sonst wer, irgendwie erkennt, sieht. Und das Einzige, wofür er eigentlich draußen war, waren seine Drogengeschäfte. Klar ist auch mal eine Disco, aber das war jetzt nicht so, dass der in Saus und Braus gelebt hat, sondern der war immer angespannt und der war immer klar, es kann sein, ich werde hier erwischt und dann muss ich das Land verlassen. Und er wollte natürlich eigentlich gerne wieder in Deutschland leben, weil hier ist ja seine Heimat, also der kommt ja hier aus der Region. Der hatte jetzt zu Italien außer familiär kleinere Bezüge eigentlich keine Verbindung. Also das Leben muss man sich sehr unglamourös vorstellen von unserem 32-Jährigen. Der hat auf WHO gelebt wie ein drogendealender Geist.
So, wie ging es denn mit unseren beiden dann weiter, mit den beiden Angeklagten? Ich nehme an, die haben beide einen Prozess bekommen.
Genau, bei beiden war es so, dass sie im Prozess auch zum ersten Mal dem Kronzeugen wieder begegnet sind. Der kam jeweils mit 6 Personenschützern vom Landeskriminalamt in die Verhandlung, immer unter großen Sicherheitsvorkehrungen, vorher starke Kontrollen am Gerichtssaal, alle mussten ihre Handys ausschalten und abgeben. Im Gerichtssaal selber haben sich dann die Personenschützer überall verteilt. Das waren, wie man sie sich vorstellt, kräftige Beamte mit Knopf im Ohr. Und der Kronzeuge hat dann ausgesagt, Er hat dann auch zum ersten Mal eben wieder seine ehemaligen Geschäftspartner getroffen.
Oha.
Bei dem 28-jährigen Familienvater weiß ich noch genau, dass einer seiner Anwälte deutlich vernehmbar zu ihm gesagt hat, jetzt ganz ruhig bleiben. Denn der hatte natürlich einen Mordszorn auf den. Man muss dazu wissen, dass auch die Mutter seiner Kinder im Gerichtssaal saß. Die hat das eben auch alles mitverfolgt und die war jetzt natürlich auch nicht gut auf den Kronzeugen zu sprechen. Das war schon eine ungewöhnliche Situation. Der Kronzeuge selber hatte ein exzellentes Gedächtnis. Der hat sich wirklich, wenn man ihm Vorhaltungen aus den Akten gemacht hat, oft an die einzelnen Deals erinnert. Der wusste zum Teil auch noch, was die bezahlt haben. Dazu muss man auch wissen, dass die Gewinnspannen auch in diesem Zwischenhandel eigentlich lächerlich gering sind für das Risiko, das die Leute eingehen. Also wir sprechen hier bei Drogenhandel in so einem Format ja schon von Strafen, die mehrere Jahre Gefängnis bedeuten. Und nach dem, was in diesem Prozess und auch in späteren Prozessen, bei denen ich dabei war, so rausgekommen ist, bekommen die ungefähr bei einem Kilo Gras 500 Euro für sich raus. Das heißt, du musst allein schon, wenn du auf 2000 Euro kommen willst, die du im Monat brauchst, und der Familienvater hatte ja nun mal eine Familie und auch Schulden, natürlich auch durch seinen Drogenkonsum, musst du mindestens 4 Kilo verdienen. Und das Risiko, das du dafür auf dich nimmst, wenn du erwischt wirst, ist extrem hoch. Bei beiden war es so, dass die Beweislast ja auch aufgrund der Aussagen erdrückend war. Und bei beiden kam es eben zu einer Verständigung, wie wir sie vorhin schon besprochen haben.
Die Hauptbeweislast dürfte ja darin gelegen haben, dass der Kronzeuge ausgesagt hat. Hatte die Polizei denn noch andere Beweise gesammelt? Gab es Telefonüberwachung? Was hatte man denn noch gegen diese beiden Angeklagten in der Hand, gegen den 28-Jährigen und gegen diesen WHO-Dealer, den Geist, wie du ihn vorhin genannt hast?
Also die hatten natürlich die Sachen in der Hand, die sie bei ihnen gefunden haben, als sie die Durchsuchung gemacht haben. Das waren jetzt aber nicht so die Riesenmengen. Telekommunikationsüberwachung spielt in Drogenverfahren meistens eine große Rolle, weil wenn die Ermittler dann mal dahinter kommen, dass sie jemanden haben, den sie genauer in Augenschein nehmen und es dann einen entsprechend fundierten Tatverdacht gibt, dann gibt es eben auch oft eine richterliche Anweisung, die das ermöglicht. Das war in diesem Fall aber gar nicht das Entscheidende. Da waren es tatsächlich die Aussagen des Kronzeugen, denn der war extrem vorsichtig gewesen. Es gab quasi kaum überwachte Telekommunikation. Zum Beispiel in den Geschäften mit dem Geist. Da hat er das so gemacht, dass die sich nur persönlich verabredet haben. Dann kam er dahin mit 2, 3 Sporttaschen. Dann hat der andere ihm die vollgepackt mit Gras, Amphetamin, was auch immer. Und er hat ihn in sein Auto gepackt und das war's. Die hatten jeweils ein Handy, so ein ganz normales Prepaid-Handy, wie man das aus Filmen kennt, in dem auch nur eine einzige Nummer gespeichert war. Und die war bei beiden unter dem Namen Hans Wurst gespeichert.
Das ist der jeweils andere.
Das war der jeweils andere. Und da gab es dann schon ein paar Chats, die verlesen wurden. Das war dann auch ganz witzig im Gerichtssaal, weil dann der Beisitzer mit stoischer Miene immer verlesen hat. Die verlesen dann ja immer sozusagen die Quelle. Und die Antwort war dann immer Hans Wurst. Und dann hat er immer verlesen Hans Wurst und so weiter. Also, aber da war relativ wenig da, weil die waren wirklich extrem vorsichtig gewesen, was ihnen jetzt in dem Fall am Ende aber nichts genützt hat.
Schön die Vorstellung, wie sie das mit wechselnden Sprechrollen dann vor irgendwie, wenn es da dann 2 gäbe und die das dann immer Hans Wurst sagt. Okay, ist natürlich eigentlich nicht lustig, aber die Vorstellung ist irgendwie gut. Die beiden Prozesse liefen wahrscheinlich ähnlich ab. Es ging um die Beweislast hauptsächlich eben, die aus den Aussagen des Kronzeugen kam. Und dann gab es wahrscheinlich bei beiden Plädoyers. Was wurde denn gefordert von der Staatsanwaltschaft und was haben die Verteidiger dazu gesagt?
Wie schon gesagt, gab es in beiden Verfahren Verständigungsvorschläge und der Strafrahmen war sozusagen schon abgesteckt. Bei dem Familienvater hat die Staatsanwaltschaft selber gesagt, naja, der hat wirklich früh gestanden, der hat auch alles eingeräumt und natürlich spielt seine krasse Suchtgeschichte eine große Rolle. Das war ja bei beiden so. Und hat dann 4 Jahre gefordert. Die Verteidiger haben gesagt, naja, der hat ja alles eingeräumt und der hat auch gleich gesagt, was er noch gehandelt hat. Nur halt nicht nach oben, wie gesagt, sondern nach unten. Und da müsste man ja eigentlich fast davon ausgehen, dass das auch wie ein 31er sah. Und die fanden 3 Jahre, 2 Monate seien ausreichend.
Und was war mit dem sogenannten Geist?
Bei dem lagen die Mengen etwas drüber und der brachte natürlich schon eine lange Latte an Vorstrafen mit, was ja auch eine Rolle spielt. der hatte ja von seinen 32 Lebensjahren schon 9,5 in Gefängnissen verbracht. Da ging es darum, dass man gesagt hat, der Rahmen des Deals liegt zwischen 4 Jahren und 9 Monaten und 5 Jahren und 9 Monaten. In diesem Fall lagen die Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung sehr nah beieinander. Also der Staatsanwalt wollte 5 Jahre Gefängnis und die Verteidiger wollten 4 Jahre und 9 Monate.
Dann ist es jetzt Zeit, zum Urteil zu kommen.
Das Urteil. Zu diesem Schluss kam das Gericht.
So, Jonas, was kam am Ende für die beiden vom Kronzeugen ans Messer gelieferten raus?
Der Familienvater musste für 3 Jahre und 9 Monate ins Gefängnis. Das war jetzt kein richtig hartes Urteil, denn die Richter haben sehr wohl gesehen, was der für eine Drogenproblematik hatte und auch seine familiäre Situation mit kleinen Kindern und so weiter. Aber sie haben halt auch gesagt, so viel wie der gehandelt hat und wie viel der unters Volk gebracht hat, da sei es schon auch ums Kohlemachen gegangen. Ich glaube, letztlich konnte er damit leben. Er hat auch fest vorgehabt, nochmal eine Therapie zu machen. Der hatte schon kalt entzogen im Gefängnis. Aber natürlich gab es trotzdem Tränen im Gerichtssaal bei seiner Lebensgefährtin. Und der Geist von WHO, der bekam 5 Jahre Haft. Die Richter haben aber was Besonderes gemacht. Sie haben sich, wie sich das aus meiner Sicht auch gehört, natürlich auch mit der Frage beschäftigt, ja, was machen wir denn jetzt mit so jemand? Denn eins muss man wissen, der hatte in der ganzen Zeit, trotz der 9,5 Jahre Gefängnis, die er schon hinter sich hatte, nie eine Drogentherapie gemacht und auch keine angeboten bekommen. Jetzt standen die vor einem ausländerrechtlichen Problem, denn der Mann hat ja seine deutsche Staatsbürgerschaft aufgegeben und hat nur noch die italienische. Jetzt ist es so, es gab ja einen rechtsgültigen Ausreisebescheid gegen den eigentlich. Was passiert aber, wenn jemand eine Drogentherapie macht? Und die Drogentherapie sollte natürlich auch so sein, dass derjenige im Zuge dieser Therapie irgendwann mal Ausgang hat. Er ist begleitet, später auch unbegleitet, denn er muss ja lernen, dass er rausgehen kann und nicht sofort irgendwo hinrennt und guckt, wo kriege ich wieder ein paar Gramm Koks her. Die haben dann was entdeckt, die haben nämlich festgestellt, dass man damals seine Wiedereinreisebeschränkung, die verhängt werden kann, wenn jemand, der kein Deutscher ist, Straftaten begeht, dann kann man dem verbieten, dass er wieder nach Deutschland kommt. Die war aber nicht begrenzt und innerhalb von EU-Ländern muss die begrenzt sein. Und deswegen haben sie gesagt, wir sehen hier eine Ausnahmeregelung und haben gesagt, wir ermöglichen dem auf jeden Fall diese Therapie. Und so haben sie es dann auch gemacht und haben es auch hinbekommen, dass das funktioniert hat. Ob die Therapie funktioniert hat, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall hat er das erste Mal in seinem Leben die Chance gehabt, eine zu machen. Denn auch ein psychiatrischer Gutachter, der ihn untersucht hatte und natürlich seine ganze Lebensgeschichte kannte, hat gesagt, wenn der rauskommt und der ist nicht therapiert, ja, was glaubt man denn, was dann passiert? Und da waren sich alle einig, inklusive der Richter, Richterinnen und der Staatsanwaltschaft, dass völlig klar war, wir müssen ja verhindern, dass der wieder Straftaten begeht. Und deswegen waren sich auch alle einig, dass es eine gute Lösung ist, dem eine Therapie zu ermöglichen.
Würde ich zustimmen, klingt auch absolut einleuchtend. Das ist die, man nennt das so salopp Beschaffungskriminalität, ne? Aber das ist, wenn man dann in diesem Milieu ist, wenn man selber konsumiert, wenn man irgendwie am Tag 1 Gramm Kokain und 3 Gramm Gras braucht, einfach weil man abhängig ist und auch kein anderes Leben gewohnt ist, dann ist man ganz schnell wieder in den Kreisen, wo getickt wird, würde man umgangssprachlich sagen. Und dann ist natürlich, dass man selber den Handel auch wieder aufnimmt, auch wenn das gewohnte Verhaltensweisen letztlich sind, das liegt natürlich sehr nahe. Da schließt sich aus meiner Sicht, Jonas, auch noch die spannende Frage an, diese ganze Drogenprävention, also wenn wir das jetzt mal an diesem Fall uns vergegenwärtigen, ist das aus deiner Sicht, aus Sicht eines Gerichtsreporters, ist dieses Verbieten der richtige Weg?
Das ist eine wirklich schwierige Frage, denn wenn man jetzt überlegt, wie entstehen die illegalen Gewinne, die entstehen natürlich dadurch, dass das Zeug knapp ist, weil es illegal ist. Jetzt gibt es aber natürlich Gründe, warum es illegal ist. Und die haben wir jetzt ja gerade auch gesehen. Es ist nun mal so, wenn Leute total abhängig sind und voll auf Koks, und das ist nun mal eine sehr gefährliche Droge. Viele Leute nutzen die und haben es vielleicht auch im Griff, aber es gibt eben einen bestimmten Prozentsatz an Leuten, die so schwer abhängig werden, dass sich dann natürlich alles nur noch darum dreht, wie man Kohle bekommt. Es ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es ist abhängig von der Art der Droge und von dem, wie eine Gesellschaft in der Lage ist, damit umzugehen. Also man sieht es ja auch beim Alkohol, wenn man jetzt in die USA guckt, in die klassische Prohibitionszeit, die Hochzeit der dortigen Mafia aus dieser Zeit, Dann hat sich herausgestellt, dass eine Prohibition von einer gesellschaftlich weit verbreiteten, kulturell auch, wie soll ich sagen, gesellschaftsbestimmenden Droge kein Weg ist, der dazu führt, dass die Leute weniger trinken, sondern sie tun es halt illegal. Ich würde da aber schon noch Unterschiede machen zwischen den anderen Drogen. Also jetzt zum Beispiel eine Cannabis-Legalisierung halte ich in bestimmten Formen auf jeden Fall für sinnvoll. Wenn jetzt jemand auf seinem Balkon irgendwie sich ein bisschen Gras zieht und das ab und zu kifft und erwachsen ist, da sehe ich jetzt nicht, was daran so furchtbar strafwürdig sein soll. Es andere Problem, das wir halt haben, ist, dass viele Leute eben früh anfangen zu kiffen. Das Zeug, das da auf dem Markt ist, ist auch ganz schön potent und das führt dazu, dass auch Psychiatrien vollläufen mit Leuten, die einfach früh in Entwicklungsphasen, wo das auch einfach gefährlicher ist, gekifft haben. Ich weiß nicht, wann hast du das erste Mal gekifft?
Da fragst du mich was. Ich glaube, ich war 16, als ich das erste Mal gekifft habe. Und ich muss ehrlich sagen, in meiner Jugend, und das ist eigentlich für mich auch eines der stärksten Argumente für eine Legalisierung, es hat, also dass das Zeug illegal war, hat uns als Jugendliche eigentlich nie davon abgehalten. Also die, die rauchen wollten in meinem Freundeskreis und in meiner Schulzeit und auch danach in den studentischen Kreisen, die rauchen wollten, die haben geraucht, völlig egal, ob das legal oder illegal gewesen wäre. Da kam man ran, das war gegenwärtig. Und ich habe es sogar tatsächlich so erlebt, man sagt ja immer, Cannabis sei die Einstiegsdroge. Wir haben auch hier heute im heutigen Fall die Drogenkarrieren gehört, die mit Cannabis, ich glaube beim einen sogar im Alter von 10 Jahren begonnen haben. Also in so gesehen beginnen Drogenkarrieren eben doch meistens mit Cannabis. Aus meiner Sicht ist Cannabis aber vor allem deswegen die sogenannte Einstiegsdroge, weil es eben der Weg in den Schwarzmarkt ist. Also ich bin in Kontakt mit dem Schwarzmarkt gekommen, meine Freunde sind in Kontakt mit dem Schwarzmarkt gekommen, eben weil wir irgendwann die Zeit hatten, wo wir gesagt haben, wir wollen am Wochenende einen Joint rauchen oder abends einen Joint rauchen. Und so kamen wir zu Leuten, die uns natürlich das Gras verkauft haben. Da ist dann der Schwarzgeldsumpf, du hast es schon angesprochen. Das sind dann klassische Kleindealer, Kleinticker gewesen. Und die kommen natürlich irgendwann auch an den Punkt, dass sie sagen, ach übrigens, ich habe hier auch noch was anderes. Ich habe auch, wollt ihr mal Pep kaufen oder wollt ihr mal dieses oder jenes kaufen? Das heißt, aus meiner Sicht, so habe ich das in meiner persönlichen Biografie erlebt, ist Cannabis vor allem deswegen eine Einstiegsdroge, weil es den Weg in den Schwarzmarkt ermöglicht. Ne?
Ja, ich bin sehr gespannt, wie die Koalition es hinbekommen will, dass sie sagt, wir legalisieren das. Das steht ja immerhin im Koalitionsvertrag und haben gleichzeitig den Jugendschutz im Auge. Weil ja, natürlich wird es immer einen illegalen Markt für Cannabis geben, wie es auch einen illegalen Markt für Medikamente gibt oder für andere Dinge. Einfach für die Leute, die aufgrund von gesetzlichen Beschränkungen nicht rankommen. Also bei Cannabis denke ich jetzt vor allem an Jugendliche. Bei Medikamenten sind es ja alle, die illegale Medikamente konsumieren wollen und die nicht verschrieben kriegen, weil es keine medizinische Indikation dafür gibt.
Aber wie groß ist der Markt wirklich? Also ich meine, es gibt auch bei Alkohol, auch ein 15-Jähriger, da kann keinen Wodka kaufen. Trotzdem, klar gibt es irgendwie Leute, die schwarz brennen in Deutschland. Das gibt's, ist sie, aber das ist ja kein relevanter Markt. Also hast du schon mal irgendwie Alkohol aus illegaler Herstellung angeboten bekommen? Also ich nicht.
Ich hätte Angst, blind zu werden.
Ja, ich auch. Ich würde sowas auch niemals kaufen. Und so gesehen, das führt mich auch übrigens zum nächsten Argument. Sorry, wenn ich mich jetzt hier, das ist natürlich, wir müssen das hier als Meinungsstück jetzt kennzeichnen, zumindest den letzten Part tun wir hiermit. Das ist für mich eben auch das stärkste Argument, eines der stärksten Argumente, ein weiteres Argument für die Legalisierung ist, dass eben das Zeug kontrolliert wird. Man hat, wenn man sich ein bisschen mit der Materie beschäftigt, ganz, ganz viel mitbekommen über dieses Chemiegras. Also das ist synthetisches THC, was da auf dieses Cannabis draufgesprüht wird, was gar nicht in den Pflanzen beim Wachsen selbst entsteht, sondern was eben chemisch erzeugt wird und dann da draufgesprüht wird. Das ist hat ganz, ganz schwierige psychedelische Auswirkungen und kann tatsächlich massive Nebenwirkungen nach sich ziehen, ist also durchaus gefährlich. Ich kenne Geschichten auch noch von früher von Leuten, die ihr Gras mit Sand beschwert haben, eben damit das Gewicht höher wird, damit man es teurer verkaufen kann. Und das wird dann am Ende natürlich in der Pfeife mitgeraucht, dieser Sand. Also und irgendwelche anderen Schuhcremen, da gibt's verschiedenste Horrorgeschichten von Dingen, mit denen das Zeug gestreckt wird. Wenn natürlich, also ein kleiner Teil würde wahrscheinlich im illegalen Markt bleiben, aber wenn das Zeug legal wäre, dann wäre natürlich auch deutlich kontrollierter, was man da mitraucht oder was man eben nicht mitraucht an Streckmitteln. Ne?
Geht also natürlich für alle Drogen. Also es gibt ja in der Schweiz auch Ansätze, dass Leute eben auch andere illegale Drogen testen lassen können, bevor sie nehmen. Das ist bestimmt gesünder, wenn man das überhaupt sagen kann, wenn man dann zumindest nicht irgendwelchen Mist konsumiert. Aber das löst sozusagen insgesamt das Problem nicht. Wo ich zum Beispiel ganz klar für eine legale Abgabe bin, ist auch bei Leuten, die schwerst abhängig sind, heroinabhängig beispielsweise oder so. Also da ist es schon so, dass ich denke, da muss man kontrollierte Bedingungen schaffen, in denen die auch konsumieren können. Und da wäre der nächste Schritt natürlich, dass man eigentlich sagt, wäre es nicht sinnvoll, wenn die dann das sozusagen auf Rezept bekommen, um klar begleitet von irgendwelchen Therapieansätzen, dass sie also lernen, wieder ohne zu leben. Da wird es tatsächlich immer schwierig in den Details. Aber das sind ja auch klar. Sachen, die die Drogenhilfeeinrichtungen, also manche zumindest, ja durchaus auch für sinnvolle Konzepte halten. Ganz prinzipiell ist es natürlich so, wer verdient denn an der Prohibition? Natürlich am meisten die Mafia. Und das bedroht gesellschaftliche Systeme nicht nur in Ländern, durch die diese Drogen geschleust werden, die eben keine festen staatlichen Strukturen haben, sondern das bedroht letztlich auch große Teile unserer Gesellschaft, denn die illegal erwirtschafteten Gelder fließen in legale Geschäfte. Mhm. Und es erlangen Menschen durch massiven Drogenhandel wahnsinnig hohe Summen und damit natürlich auch Macht. Ich sehe bloß noch nicht so richtig, wie die Lösung aus dem Dilemma ist, denn eine Möglichkeit wäre ja zu sagen, wir verbieten das gar nicht. Nur, was diese Drogen eben mit Menschen anstellen, das ist ja ein Grund, warum sie verboten sind. Und da sind wir aus meiner Sicht in einem Dilemma.
Ganz klar. Und genau das ist eben dieses zweischneidige Schwert. Oder man könnte es auch die Wahl des vermeintlich kleineren Übels. Also verbieten wir es und nehmen damit in Kauf, dass ein illegaler Markt entsteht. Oder erlauben wir es und graben damit sozusagen dem Schwarzgeldsumpf das Wasser ab und machen es einfach, nehmen das auf legale Wege. Aber dafür nehmen wir möglicherweise in Kauf, dass die Konsumentenzahlen steigen. Was ich an der Stelle noch ganz klar sagen möchte ist, und das gehört so ein bisschen in diese Denkweise rein oder in diese logische Konsequenz rein, Drogen sind gefährlich. Auch Cannabis, auch Alkohol, auch Nikotin, Drogen sind gefährlich. Man kann sich dafür entscheiden, Drogen zu konsumieren, illegal oder legal. Zum Beispiel Alkohol ist ja eine legale Droge, die ist in unserer Gesellschaft absolut akzeptiert. Aber auch Alkohol kann zu sozialem Elend, zu Abhängigkeit und zu sehr schwierigen Dingen führen.
Massiv, das ist ein Riesenproblem. Auch bei fast allen Gewaltdelikten ist Alkohol mindestens einer der Treiber, die da dahinter stecken.
Ich halte gar nicht viel davon, Alkohol und Cannabis irgendwie auf eine Stufe zu stellen und das unbedingt vergleichen zu wollen. Ich glaube, das sind zwei Paar Stiefel. Ich glaube, das ist rausgekommen, halte es für sinnvoll, genau wie du es vorhin gesagt hast, wenn Erwachsene das Recht bekommen, Cannabis zu konsumieren, ohne sie auf den illegalen Markt zu zwingen. Denn ich glaube, das größere Übel ist der Schwarzgeldsumpf, den man damit befördert und den Drogenhandel, den man damit befördert und auch die Leute, du hast es eben gesagt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die man A, reich und B, sehr mächtig macht durch den Handel mit Cannabis. Die handeln natürlich auch mit anderen Drogen. Da ist es etwas komplizierter. Ich finde, bei den härteren Drogen, also Kokain legal machen, dafür würde ich mich jetzt nicht aussprechen. Aber sicherlich für Abhängige eine geregelte Abgabe zu finden, sei es Opiate oder andere Dinge, das kann in Einzelfällen sicherlich das soziale Elend und das Leid auch vermindern, weil man die Leute einfach aus der Illegalität rausholt und damit nicht mehr unbedingt dazu zwingt, kriminelle Dinge zu tun, um an ihre Drogen zu kommen.
Absolut.
Heroinabhängige zum Beispiel, das ist einfach eine Krankheit. Sehen ja auch die Gerichte so, das sieht ja auch unser Strafrecht völlig zu Recht so. Also das ist ein weites Feld und ein kompliziertes Thema. Ich möchte mich bei dir bedanken, dass du uns mit diesem nicht ganz einfachen Fall oder diesen Fällen heute einen Einblick in diese Drogenkriminalität und in das, was dazu vor Gerichten sich abspielt, gegeben hast. Ich fand's spannend. Ich finde die Thematik, auch die gesellschaftliche Thematik, Stichwort Prohibition oder Legalität, finde ich spannend, finde ich interessant und mir hat es heute Spaß gemacht, dir zuzuhören, Jonas.
Ich bedanke mich, Lorenzo. Und jetzt kommt noch unser Podcast-Tipp.
Mein Podcast-Tipp heute zielt auf den PM History Podcast Die Vergessenen Drei, ein Geschichtspodcast, der sich mit historischen Personen auseinandersetzt, die immer zu einem Überthema gehören, zum Beispiel Verräter, Verräterinnen oder Pioniere und Pionierinnen, Heilige, Könige, was auch immer. Und das sind eben drei sehr geschichtsbeflissene Moderatorinnen und Moderatoren, die sich jeweils immer eine Person zu einem Thema aussuchen und die vorstellen, da kommen sehr historisch spannende Kontexte heraus und Biografien, über die man so noch nicht unbedingt was gehört hat. Die Vergessenen Drei, der PM History Podcast, kann ich wärmstens empfehlen.
Klingt super. Den werde ich mir anhören und jetzt sagen wir auf Wiedersehen bis zur nächsten Folge.
Ciao, ciao.